Die Ursprünge der assyrischen Geschichte reichen weit zurück in die Frühzeit des 3. Jahrtausends vor Christus, als sich am Mittellauf des Tigris im fruchtbaren Norden Mesopotamiens erste dauerhafte Siedlungen entwickelten. In dieser Epoche, lange bevor Assyrien zur imperialen Großmacht aufstieg, war das Gebiet um den späteren Stadtkern von Assur vor allem von kleineren, autonome Gemeinschaften geprägt, die sich entlang des Flusses niederließen. Die günstige Lage am Tigris bot Zugang zu Wasser, fruchtbaren Schwemmlandböden und zugleich eine strategische Position an Handelswegen, die Anatolien, das iranische Hochland und den Süden Mesopotamiens miteinander verbanden. Die frühen Siedler nutzten diese Vorteile, um Landwirtschaft und Viehzucht zu betreiben. Weizen, Gerste und Dattelpalmen gehörten zu den wichtigsten Nutzpflanzen, während Schafe, Ziegen und Rinder für Fleisch, Milch, Wolle und Leder sorgten. Erste Anzeichen von Handwerk lassen sich in Keramik, Metallverarbeitung und Textilproduktion nachweisen, und archäologische Funde belegen eine bereits differenzierte Arbeitsteilung in den kleinen Gemeinschaften. Die Stadt Assur selbst, die später zum religiösen und politischen Zentrum des Reiches werden sollte, begann vermutlich als befestigte Siedlung auf einer Anhöhe über dem Tigris. Schon in dieser frühen Phase deutet sich ihre Doppelrolle an. Einerseits als sicherer Zufluchtsort in einer Region, in der Konflikte zwischen Stadtstaaten keine Seltenheit waren, andererseits als Handelsstation für Waren, die aus fernen Gebieten herbeigeschafft wurden, darunter Metalle aus Anatolien, Holz aus den Bergregionen und Luxusgüter aus dem Süden Mesopotamiens. Politisch stand Assur zu dieser Zeit noch nicht als eigenständiger Machtfaktor da. Vielmehr bewegte sich die Region im Einflussbereich der frühdynastischen Stadtstaatkulturen Südmesopotamiens, insbesondere der sumerischen Zentren wie Ur, Uruk oder Lagash. Kulturell übernahmen die frühen Assyrer zahlreiche Einflüsse aus dem Süden. Die Keilschrift wurde übernommen, Götter und religiöse Konzepte adaptiert, wobei der Stadtgott Aschur bereits in dieser Zeit eine besondere Stellung erhielt. Er sollte später zum Namensgeber des Volkes und zum zentralen Symbol der assyrischen Identität werden. Insgesamt war diese Frühzeit eine Aufbauphase, in der sich die Grundlagen für den späteren Aufstieg Assurs herausbildeten. Die Mischung aus günstiger geografischer Lage, frühen Handelsverbindungen, landwirtschaftlicher Stabilität und kultureller Offenheit schuf die Voraussetzungen, auf denen die altassyrische Handelsblüte und die nachfolgenden imperialen Epochen aufbauen konnten. Auch wenn Assur um 2500 vor Christus noch ein kleiner, lokaler Stadtstaat war, trug diese Epoche die Keime jener militärischen, wirtschaftlichen und kulturellen Stärke in sich, die Jahrhunderte später das Fundament des assyrischen Weltreiches bilden sollte. Altassyrische Periode. Mit Beginn der altassyrischen Periode um 2000 vor Christus trat Assur in eine Phase wirtschaftlicher und kultureller Blüte ein, die vor allem durch weitreichende Handelsaktivitäten geprägt war. In dieser Epoche entwickelte sich die Stadt von einem regionalen Zentrum zu einer bedeutenden Handelsmacht, deren Einfluss weit über Nordmesopotamien hinausreichte. Entscheidend für diesen Aufstieg war der Aufbau eines dichten Netzes von Handelskolonien in Anatolien, von denen Kyltepe, das antike Kanesch, die bekannteste und wichtigste war. Die Assyrer dieser Zeit waren keine Eroberer im militärischen Sinne, sondern geschickte Kaufleute und Organisatoren. Sie betrieben einen intensiven Fernhandel, bei dem sie wertvolle Güter aus Mesopotamien, vor allem hochwertige Textilien und Zinn, nach Anatolien brachten. Zinn war in dieser Epoche ein strategisch besonders wichtiger Rohstoff, da es zur Herstellung von Bronze benötigt wurde. Im Gegenzug importierten die Assyrer aus Anatolien vor allem Silber und Gold, die in Mesopotamien sowohl als Zahlungsmittel als auch für rituelle und künstlerische Zwecke begehrt waren. Die Handelskolonien, die sogenannten Karum, waren keine politischen Eroberungen, sondern halbautonome Siedlungen, die von assyrischen Kaufleuten betrieben wurden. Das Karum von Kyltepe ist archäologisch besonders gut erforscht, da dort tausende von Tontafeln mit Keilschrifttexten gefunden wurden. Diese Tafeln enthalten Handelsverträge, Kreditabkommen, Schuldscheine, Korrespondenz zwischen Kaufleuten und sogar private Briefe. Sie sind ein einzigartiges Zeugnis für die Komplexität und Professionalität des altassyrischen Handelswesens. Organisatorisch war der Handel hochentwickelt. Kaufleute bildeten Partnerschaften, investierten gemeinsam in Handelskarawanen und nutzten ausgeklügelte Kredit- und Gewinnbeteiligungssysteme. Die Karawanen, oft aus Dutzenden von Eseln bestehend, legten lange Strecken zwischen Assur und den anatolischen Handelsplätzen zurück und transportierten ihre Waren durch teils gefährliche Gebiete. Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Handelsnetze wirkte sich auch auf die Gesellschaft in Assur aus. Wohlhabende Händlerfamilien gewannen an Einfluss und konnten durch ihre Einnahmen Tempel stiften, Bauprojekte finanzieren und die politische Entwicklung der Stadt mitgestalten. Auch die Religion spielte eine Rolle im Handelswesen. Der Stadtgott Aschur wurde als Schutzherr des Handels verehrt und viele Verträge wurden in seinem Namen besiegelt. Politisch blieb Assur in dieser Zeit weitgehend unabhängig und profitierte von der relativen Stabilität der Region. Der Wohlstand aus dem anatolischen Handel bildete die Grundlage für den städtischen Ausbau. Tempel, Paläste und Stadtmauern wurden errichtet oder erweitert und die Bevölkerung wuchs. Diese Epoche schuf damit nicht nur materiellen Reichtum, sondern auch institutionelle Strukturen, die Assur später befähigten, vom Handelszentrum zur militärischen Großmacht zu werden. So gilt die altassyrische Periode als die erste Hochphase in der Geschichte der Assyrer. Ein goldenes Zeitalter des Handels, das die Identität und das Selbstverständnis des Volkes nachhaltig prägte. Ohne diese wirtschaftliche Basis wäre der spätere politische und militärische Aufstieg kaum denkbar gewesen. König Elu-Shuma. König Elu-Shuma, der vermutlich im frühen 20. Jahrhundert vor Christus regierte, gehört zu den ersten namentlich bekannten Herrschern Assurs und ist eine Schlüsselfigur in der Frühgeschichte des Reiches. Über seine Regierungszeit sind nur wenige zeitgenössische Quellen erhalten, doch die Inschriften, die wir besitzen, geben einen wertvollen Einblick in seine Politik, seine wirtschaftlichen Prioritäten und sein Selbstverständnis als König. Elu-Shuma herrschte in einer Phase, in der Assur sich noch nicht als militärische Großmacht, sondern als wohlhabende Handelsstadt definierte. Seine Politik war daher weniger auf Eroberung als auf die Stärkung der wirtschaftlichen Basis gerichtet. Besonders bemerkenswert ist, dass er Handelsprivilegien für Kaufleute aus südmesopotamischen Städten erließ. Eine seiner Inschriften erwähnt, dass er den Akkadern und den Sumerern Freiheit von Zöllen und Abgaben gewährte. Dieses Zugeständnis hatte vermutlich das Ziel, Assur als zentralen Umschlagplatz im Tigrisgebiet zu etablieren und den Handel zwischen Nord- und Südmesopotamien zu fördern. Darüber hinaus wird Elu-Shuma in Verbindung mit Bauprojekten genannt. Es ist wahrscheinlich, dass er Tempelanlagen in Assur renovieren oder neu errichten ließ, insbesondere den Tempel des Stadtgottes Aschur. Solche Bauprojekte waren in der damaligen Zeit nicht nur religiöse Akte, sondern auch sichtbare Zeichen königlicher Macht und Fürsorge. Durch die Verschönerung und Festigung der Stadtstruktur demonstrierte er den Reichtum und die Stabilität seiner Herrschaft. Die historische Forschung vermutet außerdem, dass Elu-Shumas Politik auch eine strategische Dimension hatte. Seine Handelsprivilegien und Bauwerke stärkten nicht nur den Wohlstand Assurs, sondern auch die Loyalität der Kaufmannselite, die in dieser Epoche großen Einfluss auf die Stadt ausübte. Indem er den Handel erleichterte, sicherte er gleichzeitig die Unterstützung jener gesellschaftlichen Gruppen, die für die Finanzierung und Organisation des Fernhandels verantwortlich waren. Militärisch ist von Ilushuma wenig überliefert, doch einzelne Quellen deuten an, dass er möglicherweise Konflikte mit benachbarten Stadtstaaten führte, um Handelsrouten zu sichern. Es ist denkbar, dass kleinere militärische Unternehmungen gegen rivalisierende Städte im Norden oder Westen stattfanden, wobei das Hauptaugenmerk weiterhin auf der Sicherung wirtschaftlicher Interessen lag. Insgesamt gilt Ilushuma als eine Gestalt, die den Charakter Assurs in der Frühzeit entscheidend prägte. Eine Stadt, die ihren Reichtum nicht primär durch Eroberung, sondern durch geschickte Handelspolitik, diplomatische Vernetzung und repräsentative Bauprojekte gewann. Seine Maßnahmen legten einen Grundstein, auf dem spätere Herrscher aufbauen konnten, sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer Hinsicht. Einfluss durch Babylonien. Nach der wirtschaftlichen Blüte der altassyrischen Periode geriet Assur in eine Phase, in der seine politische Eigenständigkeit mehrfach eingeschränkt wurde. Zwischen dem späten 19. und dem 15. Jahrhundert vor Christus stand die Stadt zeitweise unter der Oberherrschaft mächtiger Nachbarreiche, zunächst Babyloniens und später des Reiches von Mitanni. Diese Epoche war von komplexen Machtverschiebungen geprägt, in denen Assur zwar seine städtische Struktur und seinen Handel aufrechterhalten konnte, jedoch nicht als unabhängige Großmacht agierte. Der Einfluss Babyloniens setzte ein, als sich im Süden Mesopotamiens unter den Dynastien von Isin, Larsa und schließlich unter Hammurabi von Babylon ein stark zentralisiertes Reich formte. Babylon besaß nicht nur militärische Überlegenheit, sondern auch kulturelle Ausstrahlungskraft. Seine Verwaltungssysteme, Rechtsnormen und religiösen Vorstellungen beeinflussten ganz Mesopotamien. Unter dieser Hegemonie musste Assur vermutlich Tribute leisten, militärische Hilfskontingente stellen und babylonische Oberhoheit anerkennen. Die babylonische Keilschrift, Verwaltungspraxis und religiöse Symbolik fanden in dieser Zeit auch im assyrischen Raum weitere Verbreitung. Trotz der politischen Abhängigkeit war diese Phase kein wirtschaftlicher Zusammenbruch. Vielmehr nutzte Assur seine Rolle als nördliches Handelszentrum weiterhin, wenn auch unter Auflagen und unter der Kontrolle babylonischer Statthalter oder Einflussagenten. Die Kaufmannselite der Stadt blieb aktiv, musste jedoch ihre Fernhandelsbeziehungen im Einklang mit babylonischer Politik gestalten. Mit dem Niedergang Babyloniens im 16. Jahrhundert vor Christus, der unter anderem durch Hethiterangriffe und interne Instabilität beschleunigt wurde, öffnete sich ein Machtvakuum in Nordmesopotamien. Dieses wurde rasch von einem neuen Akteur gefüllt, dem Reich von Mitanni. Das hurritische Herrschaftsgebilde dehnte seine Kontrolle über weite Teile Obermesopotamiens und Syriens aus und machte auch Assur zu einem Vasallenstaat. Unter der Oberherrschaft der Mitanni blieb Assur zwar weiterhin ein städtisches und religiöses Zentrum, musste jedoch politische Entscheidungen im Einklang mit den Interessen der neuen Obermacht treffen. Der Einfluss der Mitanni war nicht nur politischer, sondern auch kultureller Natur. Hurritische Namen, Götter und künstlerische Motive hielten Einzug in den assyrischen Raum. Gleichzeitig blieb der Stadtgott Assur als Symbol lokaler Identität bestehen, ein wichtiger Faktor, der es Assur später ermöglichte, bei günstiger geopolitischer Lage seine Eigenständigkeit zurückzuerlangen. Diese Phase der Fremdherrschaft verdeutlicht, dass Assur in seiner Frühgeschichte nicht kontinuierlich aufstieg, sondern auch längere Zeiträume erlebte, in denen äußere Mächte die politischen Rahmenbedingungen bestimmten. Dennoch überstand die Stadt diese Jahrhunderte ohne tiefgreifende Zerstörung oder kulturellen Bruch. Als sich im 14. Jahrhundert vor Christus das Machtgefüge erneut verschob, war Assur in der Lage, diese Abhängigkeiten abzuschütteln und unter Ashur-uballit den Schritt zur eigenständigen Großmacht zu vollziehen. Erste Unabhängigkeit. Im 14. Jahrhundert vor Christus begann für Assyrien eine neue Epoche, in der es aus der jahrhundertelangen Abhängigkeit von fremden Mächten heraustrat und erstmals als eigenständige Großmacht in der politischen Landschaft Vorderasiens auftrat. Der Mann, der diesen Wendepunkt herbeiführte, war König Ashur-uballit I., dessen Regierungszeit nicht nur den Beginn der assyrischen Unabhängigkeit markierte, sondern auch die Grundlage für den späteren imperialen Aufstieg legte. Ashur-uballit nutzte geschickt eine Schwächephase der bis dahin dominierenden Obermacht des Hurritischen Reiches von Mitanni. Dieses war durch interne Thronstreitigkeiten und den Druck des expandierenden ägyptischen und hethitischen Einflusses geschwächt. In diesem Machtvakuum gelang es Assur, die Fesseln der Vasallenschaft abzustreifen und seine territoriale Kontrolle deutlich auszudehnen. Einer der entscheidendsten Schritte Ashur-uballits war die militärische Sicherung der Region um den oberen Tigris und die Eroberung wichtiger Städte, die bislang unter mitannischer Kontrolle standen. Durch diese Expansion gewann Assyrien nicht nur strategische Festungen, sondern auch Zugang zu Ressourcen und Handelswegen, die den wirtschaftlichen Aufstieg stützten. Gleichzeitig baute der König die militärische Schlagkraft seines Reiches aus, indem er professionelle Heeresstrukturen förderte, die sich von den rein saisonalen Milizen früherer Zeiten unterschieden. Ashur-uballit verstand jedoch auch die Bedeutung diplomatischer Anerkennung. Er suchte aktiv den Austausch mit den Großmächten seiner Zeit und trat in die Korrespondenz der sogenannten Amarna-Briefe ein, einer Sammlung von diplomatischen Schreiben zwischen den Herrschern Ägyptens, Babyloniens, Mitannis und anderer Königreiche. In diesen Briefen bezeichnete er sich selbstbewusst als Großkönig, ein Titel, den bis dahin nur die Herrscher der etablierten Mächte führten. Damit signalisierte er nicht nur Gleichrangigkeit, sondern forderte sie auch politisch ein. Die neue Machtposition Assyriens stieß jedoch auf Widerstand, insbesondere in Babylonien. Die Beziehungen zwischen den beiden Reichen waren ambivalent. Es gab Phasen von Allianzen, die durch Heiratsverbindungen gestützt wurden, etwa als Ashur-uballit seine Tochter in das babylonische Königshaus verheiratete, aber auch militärische Auseinandersetzungen, wenn Interessen kollidierten. Ein besonders einschneidendes Ereignis war Ashur-uballits Eingreifen in einen babylonischen Thronstreit, bei dem er einen ihm genehmen Herrscher einsetzte. Dies zeigte nicht nur seinen wachsenden Einfluss, sondern machte auch deutlich, dass Assyrien nun aktiv in die Machtpolitik Mesopotamiens eingriff. Innenpolitisch festigte Ashur-uballit seine Herrschaft durch den Ausbau der Stadt Assur als politisches und religiöses Zentrum. Er ließ den Tempel des Gottes Ashur erweitern, was nicht nur die Frömmigkeit des Königs betonte, sondern auch den Kult um die zentrale Gottheit mit der politischen Identität des Reiches verknüpfte. Diese Verbindung von Religion und Staatsmacht wurde zu einem charakteristischen Merkmal assyrischer Politik in den kommenden Jahrhunderten. Mit Ashur-uballit trat Assyrien endgültig aus dem Schatten seiner Nachbarn. Aus einer wohlhabenden, aber politisch abhängigen Handelsstadt war ein Königreich geworden, das militärisch, diplomatisch und wirtschaftlich in der obersten Liga Vorderasiens spielte. Der Grundstein für den mittelassyrischen Staat war gelegt, ein Gebilde, das in den folgenden Jahrhunderten seine Macht immer weiter ausdehnen sollte. Mittelassyrische Periode. Die mittelassyrische Periode, die sich etwa vom späten 14. bis zum 10. Jahrhundert vor Christus erstreckte, war eine Zeit tiefgreifender Umwandlungen in Assyrien. Auf die erste Unabhängigkeit unter Aschur-Ubalit folgte nun der systematische Ausbau des Reiches zu einer straff organisierten Territorialmacht, die sowohl militärisch als auch administrativ neue Maßstäbe setzte. In dieser Epoche legten die Assyrer das Fundament für jene Strukturen, die später im neuassyrischen Großreich zur Perfektion gebracht werden sollten. Politisch war die mittelassyrische Periode von einer stetigen Expansion geprägt. Die Herrscher dieser Zeit, darunter Adad-Nirari, Salmanassar und Tukulti-Ninurta, führten nahezu ununterbrochen Feldzüge in alle Richtungen. Im Westen wurden syrische Städte und Handelszentren unterworfen, um den Zugang zum Mittelmeerhandel zu sichern. Im Osten drangen assyrische Truppen in die Bergregionen des Zagros vor, wo wertvolle Rohstoffe wie Metall und Holz gewonnen werden konnten. Im Süden kam es wiederholt zu militärischen Auseinandersetzungen mit Babylonien. Besonders Tukulti-Ninurta ging als einer der machtvollsten Herrscher dieser Epoche in die Geschichte ein. Er eroberte Babylon selbst und setzte für einige Jahre assyrische Kontrolle über das gesamte südliche Mesopotamien durch. Der territoriale Ausbau ging Hand in Hand mit der Schaffung einer straffen Verwaltung. Erstmals wurde das Reich in klar definierte Provinzen unterteilt, an deren Spitze königliche Statthalter standen, die direkt dem Herrscher unterstellt waren. Diese Statthalter waren verantwortlich für Steuereintreibung, Rechtsprechung und militärische Organisation in ihrer Region. Sie wurden sorgfältig aus dem Kreis der loyalen Elite ausgewählt, was die Zentralmacht stärkte und regionale Eigenmächte schwächte. Ein effizientes Boten- und Straßensystem verband die Provinzen mit der Hauptstadt Assur, so dass Befehle und Berichte relativ schnell übermittelt werden konnten. Ein entscheidender Vorteil für militärische Reaktionsfähigkeit. Besondere Bedeutung kommt dem sogenannten mittelassyrischen Gesetzeskodex zu, der in dieser Zeit entstand. Diese Sammlung von Rechtsnormen, die auf Tontafeln überliefert ist, regelte sowohl zivile als auch strafrechtliche Angelegenheiten und gibt tiefe Einblicke in die Gesellschaftsstruktur. Der Kodex behandelte Themen wie Eigentumsrechte, Ehe- und Familienrecht, Sklaverei, Vertragsrecht und Strafen für verschiedene Vergehen. Auffällig ist die teils extreme Härte der Strafen, die von Geldbußen bis zu Körperstrafen und Todesurteilen reichten. Gleichzeitig zeigt der Kodex, dass Frauen, obwohl rechtlich untergeordnet, in bestimmten wirtschaftlichen und häuslichen Bereichen klar definierte Rechte besaßen. Kulturell erlebte Assyrien in dieser Zeit eine Phase der Konsolidierung. Monumentale Bauwerke wie Paläste und Tempelanlagen prägten das Stadtbild von Assur und anderen wichtigen Zentren. Kunst und Handwerk blühten, oft inspiriert von Kontakten zu den eroberten Gebieten. Die Religion spielte weiterhin eine zentrale Rolle. Der Kult des Gottes Aschur wurde mit der imperialen Ideologie verflochten und der König galt als Stellvertreter Aschurs auf Erden. Gegen Ende der mittelassyrischen Periode geriet das Reich zunehmend unter Druck. Ab dem 11. Jahrhundert vor Christus führten Klimaveränderungen, Ernteausfälle, Nomadenangriffe, insbesondere durch die Aramäer, und interne Machtkämpfe zu einem langsamen, aber spürbaren Niedergang. Dennoch hatte die mittelassyrische Epoche bleibende Spuren hinterlassen: ein professionelles Verwaltungssystem, eine klar definierte territoriale Struktur und ein Selbstverständnis als expansive Großmacht. Diese Errungenschaften sollten den späteren Wiederaufstieg im 9. Jahrhundert vor Christus erst möglich machen. Tiglat-Pileser. Tiglath-Pileser I., der von 1114 bis 1067 vor Christus regierte, gilt als einer der bedeutendsten Herrscher der späten mittelassyrischen Periode. Seine Regierungszeit markierte den letzten großen Höhepunkt vor einer Phase politischer Schwäche. Und er verkörperte den Typus des assyrischen Erobererkönigs, der in späteren Jahrhunderten zur Norm werden sollte. Unter seiner Führung erreichte das Reich eine Ausdehnung und militärische Schlagkraft, wie sie seit den Zeiten Tukulti-Ninurtas nicht mehr gesehen worden war. Schon zu Beginn seiner Herrschaft begann Tiglath-Pileser eine Serie von Feldzügen, die das Reich in fast alle Himmelsrichtungen erweiterten. Besonders spektakulär waren seine Eroberungen im Westen. Er stieß durch Syrien bis an die Küste des Mittelmeers vor, eroberte Städte und sicherte so erstmals seit langer Zeit wieder den direkten Kontakt zu den Handelsrouten, die über den Seeweg nach Zypern und in den ägäischen Raum führten. Die Annalen des Königs berichten von einer symbolträchtigen Handlung. Er segelte auf dem Mittelmeer und opferte dem Meeresgott, ein Akt, der seinen Herrschaftsanspruch bis an die westlichsten Grenzen der bekannten Welt demonstrierte. Im Norden führte Tiglath-Pileser erfolgreiche Kampagnen gegen die Muschki, ein Volk, das vermutlich mit frühen Phrygern in Verbindung steht, und gegen andere Bergstämme Anatoliens. Diese Feldzüge sicherten nicht nur strategische Pässe und Rohstoffgebiete, sondern verhinderten auch Überfälle auf die fruchtbaren Kerngebiete Assyriens. Im Osten und Südosten drang er in das Zagros-Gebirge vor, um dortige Stämme zu unterwerfen und Tribute in Form von Holz, Metallen und Vieh zu erheben. Ein zentraler Bestandteil seiner Herrschaft war die militärische Organisation. Tiglath-Pileser baute auf den in der mittelassyrischen Periode entwickelten Provinz- und Verwaltungssystemen auf, legte jedoch noch größeren Wert auf eine permanente, schlagkräftige Armee. Seine Inschriften preisen nicht nur seine persönlichen Taten auf dem Schlachtfeld, sondern auch die Disziplin und Effizienz seiner Truppen. Kulturell hinterließ Tiglath-Pileser ebenfalls tiefe Spuren. Er war ein eifriger Bauherr und ließ den Haupttempel des Gottes Aschur restaurieren, der in der religiösen und politischen Ideologie Assyriens eine zentrale Rolle spielte. Zudem förderte er die Jagd auf wilde Tiere, insbesondere Löwen, nicht nur als königliches Prestigeereignis, sondern auch als Symbol der königlichen Macht über Chaos und Wildnis. Diese Jagdszenen wurden auf Reliefs dargestellt und prägten das Bild des assyrischen Herrschers für Jahrhunderte. Seine Regierungszeit war zugleich von einer ideologischen Selbstinszenierung geprägt, die späteren assyrischen Königen als Vorbild diente. In seinen Annalen stilisierte er sich als von den Göttern auserwählter, furchtloser Krieger, der fremde Länder erobert, Völker unterwirft und ferne Küsten erreicht. Diese Mischung aus realer Expansion, religiöser Legitimation und propagandistischer Überhöhung ist ein Kennzeichen der assyrischen Königsideologie. Doch trotz seiner beeindruckenden Erfolge war der Glanz seiner Herrschaft nicht von Dauer. Gegen Ende seiner Regentschaft mehrten sich Anzeichen für die Schwierigkeiten, die das Reich im 11. und 10. Jahrhundert vor Christus erwarteten. Erneute Einfälle nomadischer Gruppen, interne Spannungen und ein beginnender Rückgang der Ressourcen. Dennoch gilt Tiglath-Pileser als der letzte große König der mittelassyrischen Zeit, dessen Eroberungen und Selbstverständnis das spätere Neuassyrische Reich entscheidend beeinflussten. Zeit des Niedergangs. Die Zeit des Niedergangs im 11. und 10. Jahrhundert vor Christus markierte eine tiefe Krise für das Assyrische Reich, die sowohl auf innere Schwächen als auch auf äußeren Druck zurückzuführen war. Diese Epoche folgte direkt auf die großen Erfolge unter Tiglath-Pileser. Und gerade der Kontrast zu den vorhergehenden Expansionen macht den Verfall besonders deutlich. Die Ursachen lagen in einer komplexen Wechselwirkung zwischen politischen, wirtschaftlichen, militärischen und klimatischen Faktoren. Einer der größten äußeren Bedrohungsfaktoren war das Auftreten der Aramäer, semitischsprachiger Stammesverbände, die sich im Gebiet zwischen Syrien und Mesopotamien ausbreiteten. Ursprünglich Nomaden begannen sie, sich in sesshaften Gemeinschaften niederzulassen und kleine Fürstentümer zu bilden. Ihre militärische Taktik unterschied sich stark von der der etablierten Reiche. Statt großer Feldschlachten setzten sie auf schnelle Überfälle, Guerillataktiken und gezielte Angriffe auf schlecht geschützte Handelswege. Diese Strategie war besonders effektiv gegen ein Reich wie Assyrien, das auf planmäßige Feldzüge und feste Garnisonen ausgerichtet war. Die Aramäer schnitten wichtige Verkehrsadern, besetzten landwirtschaftlich fruchtbare Gebiete und drangen bis in die Nähe der Hauptstadt Assur vor. Parallel zu dieser äußeren Bedrohung litt Assyrien unter internen Problemen. Die Größe des Reiches war nach den Eroberungen Tiglath-Pilesers beträchtlich, doch die Verwaltung erwies sich als zu schwach, um die Kontrolle über entlegene Provinzen dauerhaft zu sichern. Statthalter entwickelten eigene Machtansprüche und die zentrale Autorität des Königs nahm ab. Diese Schwächung der Verwaltung führte zu sinkenden Steuereinnahmen und zu einer Abnahme der militärischen Schlagkraft, da weniger Ressourcen für den Unterhalt einer schlagkräftigen Armee zur Verfügung standen. Wirtschaftlich geriet das Land zusätzlich unter Druck. Archäologische und klimatische Studien deuten darauf hin, dass es im 11. Jahrhundert vor Christus zu einer Phase von Dürreperioden kam, die Landwirtschaft massiv beeinträchtigten. Missernten führten zu Hungersnöten, was wiederum Unruhen und eine Abwanderung der Bevölkerung aus den Randgebieten in die Kernregionen des Reiches auslöste. Dadurch brachen wichtige Produktions- und Steuergebiete weg, was die Krise verschärfte. Auch das militärische Selbstbewusstsein Assyriens erlitt in dieser Zeit einen Rückschlag. Statt in die Offensive zu gehen, mussten sich die Könige auf defensive Maßnahmen konzentrieren, wie den Bau und die Reparatur von Festungsanlagen und die Sicherung strategisch wichtiger Flusspassagen. Große Eroberungszüge, die zuvor den Ruhm der Könige begründet hatten, waren nun kaum mehr möglich. Diese Phase des Niedergangs führte dazu, dass Assyrien auf der internationalen Bühne deutlich an Einfluss verlor. Mächte wie Babylonien oder die neu aufkommenden aramäischen Stadtstaaten in Syrien bestimmten zunehmend die politischen Entwicklungen der Region. Das Reich schrumpfte im Wesentlichen auf sein Kernland entlang des mittleren Tigris zusammen und der Glanz vergangener Tage verblasste. Trotz der tiefen Krise überlebte Assyrien jedoch als politisches Gebilde. In den folgenden Jahrhunderten gelang es den Herrschern, ihre Position langsam zu stabilisieren und die Grundlagen für einen späteren Wiederaufstieg zu legen. Einen Aufstieg, der mit der neuassyrischen Periode ab dem 9. Jahrhundert vor Christus zu einer der mächtigsten Militär- und Verwaltungsmächte der Antike führen sollte. Neuassyrische Periode. Die neuassyrische Periode, die mit der Herrschaft Aschurdan, den Zweiten ab 911 vor Christus einsetzte, markiert den Beginn der wohl glanzvollsten und zugleich gefürchtetsten Epoche in der Geschichte Assyriens. Nach zwei Jahrhunderten politischer Schwäche, territorialer Verluste und ständiger Bedrohung durch Aramäer und andere Nachbarn, begann mit Aschurdan ein tiefgreifender Prozess der militärischen, wirtschaftlichen und administrativen Erneuerung. Dieser Wiederaufstieg sollte Assyrien nicht nur zur dominierenden Macht Mesopotamiens machen, sondern zu einem regelrechten Imperium, das vom Persischen Golf bis zum Mittelmeer reichte. Aschurdan übernahm ein Reich, das auf sein Kernland entlang des mittleren Tigris zusammengeschrumpft war. Sein erster Schritt war daher nicht eine waghalsige Expansion, sondern die Sicherung und Konsolidierung der unmittelbaren Umgebung. Dazu gehörten die Rückeroberung aramäischer Siedlungsgebiete, die Wiederherstellung von Handelsrouten und die Festigung der Kontrolle über landwirtschaftlich fruchtbare Regionen. Besonders wichtig war die Rückgewinnung von Ackerflächen, die während der Krisenzeit verödet oder von Nomaden besetzt worden waren. Aschurdan ließ Bewässerungssysteme reparieren, Dörfer wiederbesiedeln und die landwirtschaftliche Produktion gezielt fördern, um eine stabile Nahrungsgrundlage für Bevölkerung und Armee zu schaffen. Militärisch setzte er auf kontinuierliche und planmäßige Feldzüge, die weniger spektakulär als die großen Eroberungen seiner Nachfolger waren, aber von strategischer Bedeutung. Er sicherte die Nordgrenze gegen Bergvölker wie die Nairi und stabilisierte die Westgrenze durch erfolgreiche Kämpfe gegen aramäische Fürstentümer. Dabei wurde das Militär nicht nur als Kampftruppe, sondern auch als Werkzeug für Umsiedlungen und Infrastrukturmaßnahmen eingesetzt, eine Praxis, die für das Neuassyrische Reich typisch werden sollte. Administrativ begann unter Aschurdan eine Entwicklung, die das Reich dauerhaft prägte. Er stärkte das Provinzsystem, indem er loyale Statthalter einsetzte, die regelmäßig Berichte an den Königshof lieferten. Die Kommunikation zwischen den Provinzen und der Hauptstadt wurde durch ein Netz von Straßen und Botenstationen verbessert. Diese Effizienz im Verwaltungsapparat legte den Grundstein für die spätere imperiale Kontrolle über riesige Gebiete. Ideologisch knüpfte Aschurdan an die alten Traditionen an, stellte sich jedoch bewusst als Wiederhersteller der Ordnung dar. In seinen Inschriften betonte er, dass er das Land Aschur zu seinen Grenzen zurückgeführt habe. Eine Formulierung, die sowohl die Rückeroberung verlorener Gebiete als auch die Wiederherstellung der göttlichen Ordnung meinte. Der Kult des Gottes Aschur wurde erneut in den Mittelpunkt gestellt und mit der militärischen Expansion verbunden. Jeder Feldzug galt als heiliger Auftrag, das Reich des Gottes zu vergrößern. Obwohl Aschurdan selbst noch keine weitreichenden Eroberungen bis ans Mittelmeer oder tief nach Babylonien unternahm, war seine Regierungszeit entscheidend für die spätere Machtentfaltung. Er stabilisierte die innere Struktur des Reiches, stellte die wirtschaftliche Basis sicher und legte die militärischen und administrativen Grundlagen, auf denen seine Nachfolger wie Adad-Nirari, der Zweite, Tukulti-Ninurta, der Zweite und vor allem Ashur-nasir-pal, der Zweite, aufbauen konnten. Rückblickend lässt sich sagen, dass Aschurdan der Architekt des neuassyrischen Aufstiegs war. Er übernahm ein Reich am Rande der Bedeutungslosigkeit und formte daraus wieder einen schlagkräftigen Staat, bereit, in den kommenden Jahrzehnten zur unangefochtenen Supermacht des Vorderen Orients zu werden. Ashur-nasir-pal. Ashur-nasir-pal II., der von 883 bis 811 vor Christus regierte, gehört zu den markantesten Gestalten der neuassyrischen Geschichte. Gefürchtet von seinen Feinden, verehrt von seinen Untertanen und bis heute berühmt für seine kompromisslose, oft grausam inszenierte Machtausübung. Seine Herrschaft markierte eine neue Phase des assyrischen Expansionsdrangs, in der militärische Schlagkraft, ideologische Selbstdarstellung und monumentale Baupolitik eine untrennbare Einheit bildeten. Als Ashur-nasir-pal den Thron bestieg, profitierte er von den Reformen seiner Vorgänger, vor allem Aschurdan, der das Reich nach einer langen Phase der Schwäche stabilisiert hatte. Doch Ashur-nasir-pal begnügte sich nicht mit Sicherung. Er suchte Expansion. Innerhalb weniger Jahre führte er eine Serie von Feldzügen, die das assyrische Herrschaftsgebiet deutlich vergrößerten. Seine Armeen stießen nach Westen bis an die Mittelmeerküste vor, unterwarfen zahlreiche aramäische Stadtstaaten und erzwangen Tributzahlungen von lokalen Herrschern. Im Norden und Nordosten drang er in das armenische Hochland und das Zagrosgebirge vor, um dortige Völker unter Kontrolle zu bringen. Sein militärischer Stil war geprägt von einer bewussten Politik der Abschreckung. In den königlichen Annalen, die in Keilschrift auf monumentalen Wänden und Stelen festgehalten wurden, schildert Ashurnasirpal detailreich die Bestrafung von Aufständischen. Pfählungen, Häutungen und Massenhinrichtungen. Diese Grausamkeit diente nicht allein der Strafe, sondern vor allem der Propaganda. Sie sollte potenziellen Gegnern den Gedanken an Widerstand schon im Keim ersticken. Damit begründete Ashurnasirpal eine Tradition der psychologischen Kriegsführung, die für das Neuassyrische Reich charakteristisch wurde. Ein bedeutender Schritt seiner Herrschaft war die Verlegung der Hauptstadt von Assur nach Kalchu, dem später unter dem Namen Nimrud bekannten Ort. Hier begann er ein gewaltiges Bauprogramm, das nicht nur Paläste, Tempel und Befestigungsanlagen umfasste, sondern auch eine gezielte städtebauliche Neugestaltung. Der Nordwestpalast von Kalchu, geschmückt mit monumentalen Reliefs, die Kriegsszenen, königliche Jagden und religiöse Rituale zeigten, wurde zum Symbol assyrischer Macht. Ashurnasirpal lud Fürsten, Beamte und fremde Gesandte zu großen Festen in die neue Hauptstadt ein, um die Pracht seines Hofes zu demonstrieren. Überliefert ist sogar, dass bei der Einweihung des Palastes zehntausende Gäste über Tage hinweg mit Speisen und Getränken bewirtet wurden, ein Ereignis, das seine Großzügigkeit ebenso wie seine Ressourcen zur Schau stellte. Ashurnasirpal war nicht nur ein Eroberer, sondern auch ein Organisator. Er festigte das Provinzsystem, setzte loyale Gouverneure ein und führte regelmäßige Inspektionen der Grenzgebiete durch. Er sicherte die Einnahmen aus Tributen, Steuern und Handel und investierte in Infrastruktur, darunter Straßen, Kanäle und Lagerhäuser, die eine schnelle Versorgung seiner Armeen ermöglichten. In ideologischer Hinsicht stellte er sich als von den Göttern, insbesondere Aschur, auserwählten Weltherrscher dar. Seine Feldzüge wurden als heilige Missionen inszeniert und in seinen Inschriften verband er militärische Siege stets mit religiöser Legitimation. Diese enge Verzahnung von Religion, Politik und Militärmacht prägte das neuassyrische Herrschaftsverständnis nachhaltig. Als Ashurnasirpal 859 vor Christus starb, hinterließ er ein Reich, das in seiner militärischen Effizienz, administrativen Organisation und repräsentativen Prachtbauten Maßstäbe setzte. Seine brutale, aber wirksame Machtausübung sicherte Assyrien für Jahrzehnte eine unangefochtene Vormachtstellung und seine Hauptstadt Kalchu blieb bis ins späte 8. Jahrhundert vor Christus ein Zentrum der imperialen Macht. Shalmaneser. Shalmaneser III., der Sohn und Nachfolger Ashurnasirpals, trat 858 vor Christus die Herrschaft an und führte die Politik der militärischen Expansion seines Vaters entschlossen fort. Sein Ziel war es, die Macht Assyriens im gesamten vorderen Orient zu festigen und neue Regionen unter direkten Einfluss zu bringen. Dabei stand er vor einer geopolitisch komplexen Lage. Im Westen hatten sich verschiedene Reiche und Stadtstaaten, darunter Damaskus, Israel, Hamad und andere kleinere Mächte, zu Koalitionen zusammengeschlossen, um der zunehmenden assyrischen Bedrohung zu begegnen. Schon in den ersten Regierungsjahren begann Shalmaneser mit großen Feldzügen nach Syrien und in die Levante. Besonders bekannt ist die Schlacht von Karkar im Jahr 853 vor Christus, bei der er einer breit gefächerten Allianz gegenüberstand. Diese Koalition wurde von Hadadezer von Damaskus angeführt und umfasste auch König Ahab von Israel sowie andere Verbündete. Obwohl Shalmaneser in seinen Inschriften den Sieg für sich beanspruchte, deuten historische und archäologische Hinweise darauf hin, dass es sich eher um ein taktisches Patt handelte. Die assyrische Expansion in diese Region kam vorerst ins Stocken, und Damaskus blieb noch über ein Jahrzehnt ein starker Gegner. Trotz dieser Rückschläge im Westen konnte Schalmaneser beachtliche Erfolge erzielen. Er führte wiederholte Feldzüge nach Nordsyrien, in das anatolische Hochland und nach Babylonien. Dort mischte er sich aktiv in Thronstreitigkeiten ein und setzte Herrscher ein, die den Interessen Assyriens dienten. Diese Politik, innere Konflikte anderer Staaten auszunutzen, wurde ein charakteristisches Mittel assyrischer Außenpolitik. Ein besonders wertvolles Zeugnis seiner Herrschaft ist der sogenannte Schwarze Obelisk, ein etwa 2 Meter hoher Basaltmonolith, der heute im British Museum in London steht. Das Monument ist mit 5 umlaufenden Reliefstreifen versehen, die Szenen aus seinen Feldzügen darstellen. Besonders berühmt ist die Darstellung eines unterwürfigen Königs, der Schalmaneser Tribut bringt. Nach der Inschrift handelt es sich um Jehu, den König von Israel. Diese Darstellung ist insofern bemerkenswert, als sie die früheste bekannte bildliche Darstellung eines israelitischen Herrschers ist und zugleich den assyrischen Anspruch auf Oberherrschaft in der Levante verdeutlicht. Auf dem Obelisken sind auch Tribute anderer Völker zu sehen, darunter von den Phöniziern, den Urartäern und arabischen Stämmen. Ein bildgewaltiges Propagandawerk, das die Reichweite assyrischer Macht inszenierte. Innenpolitisch war Schalmaneser gezwungen, nicht nur äußere Gegner zu bekämpfen, sondern auch Herausforderungen im Inneren zu meistern. Gegen Ende seiner Regierungszeit kam es zu einer groß angelegten Rebellion, angeführt von seinem eigenen Sohn Ashur-Danin-Apal, der von mehreren mächtigen Provinzstatthaltern unterstützt wurde. Dieser Bürgerkrieg dauerte mehrere Jahre und schwächte die zentrale Autorität erheblich, obwohl Schalmaneser letztlich siegreich blieb. Schalmaneser starb 824 vor Christus, nach einer bemerkenswert langen Herrschaft von 35 Jahren. Er hinterließ ein Reich, das in seiner Ausdehnung und seinem Einflussbereich weitergewachsen war, jedoch auch unter den ersten Anzeichen innerer Spannungen litt, die in den kommenden Jahrzehnten zu erneuten Krisen führen sollten. Trotzdem gilt er als einer der aktivsten Feldherren der neuassyrischen Epoche, dessen Inschriften und Monumente ein eindrucksvolles Bild von der militärischen und diplomatischen Machtentfaltung des Assyrischen Reiches im 9. Jahrhundert vor Christus vermitteln. Tiglath-Pileser. Tiglath-Pileser III., der von 745 bis 727 vor Christus regierte, war einer der bedeutendsten Herrscher der neuassyrischen Epoche und gilt als der eigentliche Architekt des assyrischen Weltreiches. Seine Herrschaft markierte eine tiefgreifende Wende in der politischen, militärischen und administrativen Organisation des Reiches, die es Assyrien ermöglichte, für über ein Jahrhundert zur dominierenden Macht im vorderen Orient zu werden. Als er an die Macht kam, vermutlich durch einen Staatsstreich gegen seinen Vorgänger, befand sich Assyrien in einer Phase der Schwäche. Innere Revolten, der Verlust wichtiger Gebiete und eine bröckelnde Autorität hatten das Reich geschwächt. Tiglath-Pileser nutzte diese Lage, um radikale Reformen einzuleiten. Eines seiner wichtigsten Vermächtnisse waren die umfassenden Militärreformen. Er wandelte das assyrische Heer von einer saisonal eingesetzten Streitmacht, die vor allem aus Bürgerbauern bestand, in eine permanente, professionelle Armee um. Diese wurde durch eine systematische Rekrutierungspolitik, den Einsatz von Söldnern aus eroberten Gebieten und eine klar gegliederte Befehlskette gestärkt. Besonders wichtig war die Einführung spezialisierter Truppengattungen, darunter berittene Einheiten, Streitwagen, schwere Infanterie und Belagerungstechniker. Dadurch konnte das Heer flexibel auf unterschiedliche Kriegsschauplätze reagieren. Vom Gebirgskrieg im Zagros bis zu Belagerungen befestigter Städte in Syrien und Palästina. Auch administrativ setzte Tiglath-Pileser neue Maßstäbe. Anstatt eroberte Gebiete lediglich als Vasallenstaaten zu belassen, wandelte er viele von ihnen in direkt verwaltete Provinzen um. Diese Provinzen wurden von königlichen Statthaltern, Gouverneuren geführt, die dem König direkt unterstellt waren. Das neue Provinzsystem sorgte für eine engmaschige Kontrolle, verhinderte separatistische Tendenzen und garantierte eine regelmäßige Abführung von Steuern und Abgaben an die Zentralregierung. Gleichzeitig baute er ein effizientes Nachrichtensystem aus Booten und Straßen, das es dem Hof ermöglichte, schnell auf Bedrohungen und Aufstände zu reagieren. Militärisch führte Tiglath-Pileser eine aggressive Expansionspolitik. Er eroberte weite Teile Syriens und Palästinas, zwang zahlreiche Könige der Levante zu Tributzahlungen und führte erfolgreiche Feldzüge gegen das Königreich Ur-Artu im armenischen Hochland. Besonders folgenreich war seine Intervention in Babylonien. Dort nutzte er Thronwirren, um sich selbst 729 vor Christus zum König von Babylon ausrufen zu lassen. Ein Schritt, der Assyrien erstmals in Personalunion über die beiden wichtigsten Machtzentren Mesopotamiens herrschen ließ. Diese Doppelkrone verlieh seiner Herrschaft enorme politische Legitimität, war aber auch eine Herausforderung, da Babylon eine eigenständige kulturelle und religiöse Identität besaß, die Tiglath-Pileser mit diplomatischem Geschick zu respektieren versuchte. Seine Politik war jedoch nicht nur militärisch geprägt, sondern auch wirtschaftlich durchdacht. Er förderte den Ausbau von Infrastruktur, darunter Bewässerungssysteme und Straßen, und sicherte durch Umsiedlungen arbeitsfähiger Bevölkerungsteile die wirtschaftliche Produktivität eroberter Gebiete. Diese Deportationen waren Teil seiner Machtstrategie. Ganze Bevölkerungsgruppen wurden gezielt in andere Teile des Reiches umgesiedelt, um Widerstand zu brechen und die verschiedenen Regionen stärker miteinander zu vernetzen. Tiglath-Pileser hinterließ bei seinem Tod 727 vor Christus ein Reich, das militärisch gefestigt, administrativ effizient organisiert und territorial auf seinem historischen Höhepunkt war. Seine Reformen bildeten die Grundlage für den späteren Glanz unter Herrschern wie Sargon II. Und Sennacherib, machten Assyrien aber auch zu einem streng kontrollierten und militarisierten Staat, dessen Macht auf ständiger Expansion beruhte. Sein Name blieb in den Annalen als Synonym für Reformkraft, strategische Weitsicht und unnachgiebige Herrschaft bestehen. Sargon. Sargon II., der von 722 bis 705 vor Christus regierte, gehört zu den charismatischsten und zugleich umstrittensten Herrschern des Neuassyrischen Reiches. Sein Aufstieg zur Macht war von Beginn an ungewöhnlich und möglicherweise das Ergebnis eines Putsches gegen seinen Vorgänger Schalmaneser V., über dessen Ende die Quellen weitgehend schweigen. Sargon wählte seinen Thronnamen bewusst, um sich in die Tradition des legendären Sargon von Akkad aus dem 3. Jahrtausend vor Christus zu stellen, eine klare politische Botschaft, die seine Herrschaft als Wiedergeburt imperialer Größe inszenieren sollte. Gleich zu Beginn seiner Regierungszeit sah sich Sargon mit einer der bedeutendsten Eroberungen der neuassyrischen Geschichte konfrontiert, der endgültigen Unterwerfung des Königreichs Israel. Bereits unter Schalmaneser V. hatte Assyrien militärischen Druck auf Israel ausgeübt, doch es war Sargon, der 722 vor Christus die Hauptstadt Samaria eroberte. Diese Eroberung führte zur berüchtigten Deportation eines großen Teils der israelitischen Bevölkerung in andere Regionen des Reiches. Eine Maßnahme, die sowohl die politische Kontrolle sichern als auch mögliche Aufstände verhindern sollte. Diese Umsiedlungen, kombiniert mit der Ansiedlung fremder Bevölkerungsgruppen in Israel, veränderten die ethnische Zusammensetzung der Region nachhaltig und wurden in biblischen Überlieferungen zum Ursprung der verlorenen Stämme Israels. Militärisch verfolgte Sargon eine expansive Politik an mehreren Fronten. Im Westen unterwarf er syrische und phönizische Städte, erzwang die Loyalität von Herrschern in der Levante und führte Feldzüge bis nach Zypern. Im Norden und Osten stieß er tief in das Gebiet des mächtigen Königreichs Urartu vor, das bis dahin als einer der größten Rivalen Assyriens gegolten hatte. Sargons Feldzug gegen Urartu um 714 vor Christus gilt als Meisterleistung militärischer Logistik. Er führte seine Truppen über schwieriges Hochlandterrain, zerstörte zahlreiche Festungen und plünderte religiöse Zentren, was Urartu entscheidend schwächte. Eine der ambitioniertesten innenpolitischen Maßnahmen Sargons war die Gründung einer neuen Hauptstadt, Dur-Sharrukin, Festung Sargons, in der Nähe des heutigen Khorsabad im Irak. Der Bau dieser gewaltigen Stadt begann um 717 vor Christus und wurde mit monumentaler Symbolik aufgeladen. Sargon wollte hier die Pracht und Macht seines Reiches in Stein meißeln, mit prächtigen Palästen, gewaltigen Stadtmauern und kunstvollen Reliefs, die seine Feldzüge und seine göttliche Legitimation darstellten. Dur-Sharrukin sollte nicht nur Regierungssitz, sondern auch ideologisches Zentrum des Reiches werden. Die Bauarbeiten wurden in Rekordzeit vorangetrieben und 706 vor Christus zog der Hof offiziell in die neue Hauptstadt ein. Doch Sargons Herrschaft war nicht frei von Herausforderungen. Immer wieder kam es zu Aufständen in den eroberten Gebieten, besonders in Babylonien, das eine eigene kulturelle Identität bewahrte und die assyrische Oberherrschaft nur widerwillig akzeptierte. Auch in der Levante und in Kleinasien mussten assyrische Truppen regelmäßig Präsenz zeigen, um Vasallen an ihre Verpflichtungen zu erinnern. Das Ende Sargons war dramatisch und für die assyrische Geschichtsschreibung ungewöhnlich. Er fiel 705 vor Christus in einer Schlacht gegen die Kimmerier, ein nomadisches Reitervolk aus dem Schwarzmeerraum. Sein Leichnam ging verloren, was in der damaligen Vorstellungswelt als schlechtes Omen galt und seinen Nachfolger Sennacherib dazu bewog, die Residenzstadt Dur-Sharrukin wieder zu verlassen und eine neue Hauptstadt in Ninive aufzubauen. Trotz seines plötzlichen Endes prägte Sargon das Neuassyrische Reich nachhaltig. Seine militärischen Erfolge, die Unterwerfung Israels und die symbolträchtige Gründung Dur-Sharrukins machten ihn zu einem Herrscher, der imperiale Macht mit propagandistischer Selbstdarstellung meisterhaft zu verbinden wusste. Seine Regierungszeit markierte einen Höhepunkt assyrischer Expansion, auch wenn sein Tod im Feldzug und der abrupte Wechsel der Hauptstadt zeigen, wie verletzlich selbst die mächtigsten Reiche der Antike sein konnten. Sennacherib. Sennacherib, der von 705 bis 681 vor Christus regierte, trat ein schweres Erbe an. Er folgte seinem Vater Sargon II. Nach, der auf dem Schlachtfeld gefallen und dessen Leichnam niemals geborgen worden war. Ein Umstand, der in der damaligen Vorstellungswelt als schlechtes Omen galt. Schon zu Beginn seiner Herrschaft musste Sennacherib daher mit dem Makel kämpfen, dass die Götter dem assyrischen Königtum möglicherweise nicht mehr wohlgesinnt seien. Er reagierte darauf mit einer Mischung aus demonstrativer Machtausübung, militärischer Härte und grandiosen Bauprojekten, die seine Herrschaft legitimieren und seine Autorität sichtbar machen sollten. Einer seiner ersten und symbolträchtigsten Schritte war die Verlegung der Hauptstadt von Dur-Sharrukin, der von Sargon II erbauten Residenz nach Ninive. Diese Entscheidung war nicht nur politisch, sondern auch persönlich motiviert. Dur-Sharrukin war untrennbar mit dem tragischen Ende seines Vaters verbunden. In Ninive begann Sennacherib ein gewaltiges Umbauprogramm. Er ließ einen neuen Königspalast errichten, den er Palast ohne Gleichen nannte, ausgestattet mit prächtigen Reliefs, die seine militärischen Siege und königlichen Pflichten darstellten. Zudem investierte er in ein monumentales Wasserversorgungssystem, das über kilometerlange Kanäle und Aquädukte frisches Wasser aus den umliegenden Bergen in die Stadt brachte. Ein technisches Meisterwerk, das bis heute Archäologen beeindruckt. Militärisch musste Sennacherib gleich zu Beginn seiner Herrschaft gegen mehrere Aufstände vorgehen. Besonders hartnäckig war der Widerstand in Babylonien, einer Region, die Assyrien zwar kontrollierte, deren Bevölkerung jedoch stark an ihre Unabhängigkeit und an ihre religiösen Traditionen gebunden war. Babylon wurde zu einem Brennpunkt ständiger Rebellionen, unterstützt von den Elamiten im heutigen Iran. Nach mehreren Feldzügen und wechselnden Herrschern in der Stadt verlor Sennacherib die Geduld. Im Jahr 689 vor Christus ließ er Babylon vollständig zerstören. Zeitgenössische Berichte und spätere assyrische Inschriften schildern, wie er die Stadtmauern schleifen, die Tempel plündern und die Ruinen ins Wasser des Euphrats werfen ließ. Eine symbolische Auslöschung Babylons, die in der damaligen Weltpolitik beispiellos war. Dieser Akt brachte ihm zwar kurzfristig Ruhe, beschädigte aber das Verhältnis Assyriens zu den Babyloniern dauerhaft und wurde von späteren Herrschern teilweise wieder rückgängig gemacht. Neben Babylonien führte Sennacherib auch im Westen erfolgreiche, wenn auch brutale Feldzüge. Besonders bekannt ist seine Invasion in das Königreich Juda im Jahr 701 vor Christus. Der biblische Bericht beschreibt die Belagerung Jerusalems unter König Hiskia, bei der Sennacherib zahlreiche Städte Judas eroberte und große Tribute erzwang. Assyrische Reliefs aus seinem Palast in Ninive zeigen detailliert die Einnahme der Stadt Lachisch, ein Meisterwerk antiker Kriegspropaganda, das den Schrecken der Belagerung und die Unterwerfung der Bevölkerung in eindrucksvollen Bildern festhält. Trotz seiner militärischen Erfolge war Sennacheribs Herrschaft von Spannungen geprägt, nicht nur mit eroberten Völkern, sondern auch innerhalb seiner eigenen Familie. Gegen Ende seiner Regierungszeit kam es zu Intrigen am Hof, die in einer Katastrophe endeten. 681 vor Christus wurde Sennacherib im Tempel von Ninive von zwei seiner eigenen Söhne ermordet. Der Thron ging daraufhin an seinen jüngeren Sohn Esarhaddon über, der sich in einem kurzen, aber heftigen Machtkampf durchsetzte. Sennacherib hinterließ ein ambivalentes Erbe. Einerseits war er ein Bauherr von Weltrang, ein Organisator, der Ninive zur prächtigen Hauptstadt eines Weltreiches machte und technische Meisterwerke wie die Wasserversorgung schuf. Andererseits war er ein Herrscher, dessen rücksichtsloser Umgang mit Gegnern, vor allem die Zerstörung Babylons, seine Nachfolger vor diplomatische und religiöse Probleme stellte. In der Erinnerung der Antike blieb er als Inbegriff assyrischer Härte und imperialer Selbstbehauptung bestehen. Esarhaddon. Esarhaddon, der nach der Ermordung seines Vaters Sennacherib im Jahr 681 vor Christus den Thron bestieg, regierte in einer Zeit, die von gewaltigen Herausforderungen und ebenso großen Chancen geprägt war. Seine Herrschaft steht in der neuassyrischen Geschichte für eine bemerkenswerte Mischung aus militärischer Entschlossenheit, diplomatischer Klugheit und symbolträchtiger Versöhnungspolitik, vor allem im Umgang mit Babylon, das sein Vater fast ausgelöscht hatte. Sein Machtantritt war alles andere als selbstverständlich. Sennacheribs Tod hatte ein gefährliches Machtvakuum hinterlassen und Esarhaddon musste sich zunächst gegen seine eigenen Brüder durchsetzen, die ebenfalls Anspruch auf den Thron erhoben. Mit militärischer Unterstützung und wohl auch diplomatischem Geschick gelang es ihm, diese Rivalen zu besiegen, bevor er sich den außenpolitischen Herausforderungen widmete. Eine seiner ersten großen Entscheidungen war die Wiederherstellung Babylons. Dieses symbolträchtige Zentrum mesopotamischer Kultur war 689 vor Christus auf Befehl seines Vaters zerstört worden, was nicht nur die Babylonier zutiefst verbitterte, sondern auch die Götterwelt Mesopotamiens in den Augen vieler Menschen beleidigt hatte. Esarhaddon erkannte, dass eine dauerhafte Stabilität im Süden seines Reiches nur durch Aussöhnung möglich war. Er ordnete den Wiederaufbau der Stadt an, ließ Tempel, Mauern und Paläste rekonstruieren und stellte den Marduk-Kult wieder her. Diese Geste verschaffte ihm nicht nur die Loyalität vieler Babylonier, sondern stärkte auch seine Legitimation als Herrscher über ganz Mesopotamien. Militärisch erlangte Esarhaddon Berühmtheit durch seinen Feldzug nach Ägypten, ein Unternehmen, das vor ihm keinem assyrischen König gelungen war. Im Jahr 671 vor Christus führte er seine Armeen über den Sinai, besiegte den Pharao Taharqa von der 25. Dynastie und eroberte Memphis, die damalige Hauptstadt Unterägyptens. Damit stand erstmals in der Geschichte ein assyrischer Herrscher an der Spitze eines Reiches, das sich von den Bergen des Iran bis zu den Ufern des Nils erstreckte. Diese Expansion brachte Assyrien enormen Prestigegewinn, war jedoch logistisch und politisch schwierig. Die ägyptische Oberschicht war wenig geneigt, die assyrische Oberherrschaft zu akzeptieren, und es kam bald zu wiederholten Aufständen. Esarhaddon unterschied sich von vielen seiner Vorgänger auch durch seine diplomatische Absicherung der Thronfolge. Um Bürgerkriege wie nach dem Tod Sennacheribs zu vermeiden, erließ er bereits zu Lebzeiten sogenannte Thronfolgeverträge. Darin verpflichteten sich hohe Beamte, Generäle und Vasallenstaaten, seinem Sohn Assurbanipal als Nachfolger in Assyrien und einem weiteren Sohn als König von Babylon die Treue zu schwören. Diese politische Vorsorge zeigt, wie sehr Esarhaddon aus den blutigen Machtkämpfen seiner eigenen Thronbesteigung gelernt hatte. Trotz seiner Erfolge war seine Herrschaft nicht frei von Krisen. Immer wieder flammten Aufstände in Ägypten, im Königreich Urartu und in phönizischen Städten auf. Hinzu kamen persönliche Belastungen. Esarhaddon litt wohl an chronischen Krankheiten, die ihn körperlich schwächten, was in den Quellen durch Berichte über Orakelbefragungen und Heilungsrituale belegt wird. Im Jahr 669 vor Christus, während eines erneuten Feldzugs nach Ägypten, starb Esarhaddon überraschend. Sein sorgfältig vorbereiteter Thronfolgeplan trat in Kraft. Ashurbanipal übernahm die Herrschaft in Assyrien, während dessen Bruder Shamash-Shum-Ukin König von Babylon wurde. Das Erbe Esarhaddons ist doppelt bedeutsam. Zum einen markierte seine Herrschaft den territorialen Höhepunkt des Neuassyrischen Reiches mit einer Ausdehnung, die Mesopotamien, den Nahen Osten und große Teile Ägyptens umfasste. Zum anderen gilt er als einer der wenigen assyrischen Könige, der neben militärischer Macht auch auf Versöhnung und symbolische Politik setzte, um ein Reich dieser Größe zu stabilisieren. Seine Aussöhnung mit Babylon und der Triumphzug nach Ägypten festigten seinen Ruf als Herrscher, der Kriegskunst und Staatskunst gleichermaßen beherrschte. Ashurbanipal. Ashurbanipal, der von 669 bis 622 vor Christus regierte, gilt als der letzte große König des Neuassyrischen Reiches, ein Herrscher, der gleichermaßen gefürchtet wie bewundert wurde und dessen Name bis heute eng mit der kulturellen Blüte und der militärischen Macht seines Reiches verbunden ist. Er war der Sohn Esarhaddons und kam vergleichsweise reibungslos an die Macht, da sein Vater bereits zu Lebzeiten die Thronfolge vertraglich geregelt hatte. Ashurbanipal wurde König von Assyrien, während sein Bruder Shamash-Shum-Ukin den Thron von Babylon bestieg. Dieses Modell der Doppelherrschaft sollte einerseits Stabilität bringen, führte jedoch später zu einem der größten inneren Konflikte seiner Regierungszeit. Ashurbanipal verfügte über eine außergewöhnliche Ausbildung. Anders als viele seiner Vorgänger war er nicht nur ein erfahrener Krieger, sondern auch ein Gelehrter. Er konnte angeblich selbst Keilschrift lesen und schreiben, was für einen assyrischen König ungewöhnlich war, und besaß ein tiefes Interesse an Wissenschaft, Literatur und Religion. Dieses persönliche Interesse legte den Grundstein für sein wohl berühmtestes Projekt, die Bibliothek von Ninive. Unter seiner Herrschaft wurden aus allen Teilen des Reiches Abschriften wichtiger Texte nach Ninive gebracht, Mythen, Epen, religiöse Rituale, medizinische Anleitungen, astronomische Beobachtungen und Gesetzessammlungen. Zu den bekanntesten Werken, die dank dieser Bibliothek überliefert sind, gehört das Gilgamesch-Epos. Die Bibliothek gilt als eine der bedeutendsten Sammlungen des Altertums und als Vorläufer moderner Archive. Doch Ashurbanipal war nicht nur ein Förderer der Künste, sondern auch ein gnadenloser Kriegsherr. In den ersten Jahren seiner Herrschaft führte er erfolgreiche Feldzüge gegen Ägypten, das zwar unter Esarhaddon erobert worden war, aber immer wieder versuchte, sich der assyrischen Kontrolle zu entziehen. Er besiegte den ägyptischen Pharao Taharqa erneut und setzte in Memphis und Theben Vasallenherrscher ein. Im Westen hielt er die Levante fest im Griff und zwang rebellierende Städte wie Tyros zur Unterwerfung. Seine größte innenpolitische Krise begann 655 vor Christus, als sein eigener Bruder Shamash-Shum-Ukin in Babylon gegen ihn rebellierte. Dieser Aufstand war nicht nur ein dynastischer Machtkampf, sondern auch ein Bündnis zahlreicher Gegner Assyriens. Elamiter, Aramäer und verschiedene chaldäische Stämme schlossen sich Babylon an. Der Krieg dauerte mehrere Jahre und endete mit der Belagerung und Einnahme Babylons durch Ashurbanipals Truppen. Die Stadt wurde geplündert, viele Einwohner getötet und sein Bruder kam ums Leben, möglicherweise durch Selbstmord, um der Gefangennahme zu entgehen. Nach diesem Sieg wandte sich Ashurbanipal gegen Elam, den langjährigen Rivalen Assyriens im Osten. In einer Reihe brutaler Feldzüge verwüstete er das Land, zerstörte seine Hauptstadt Susa und ließ die Überreste des Elamitischen Reiches in assyrische Provinzen eingliedern. Diese Siege wurden in prachtvollen Reliefs festgehalten, die ihn als siegreichen, von den Göttern begünstigten Herrscher inszenierten. Trotz seiner militärischen Erfolge und kulturellen Leistungen trug Ashurbanipals Politik den Keim des Untergangs in sich. Seine unbarmherzige Kriegsführung schwächte viele Regionen wirtschaftlich und politisch, während ständige Feldzüge enorme Ressourcen verschlangen. Als er um 627 vor Christus starb, vermutlich nach einer langen Krankheit, hinterließ er zwar ein Reich auf dem Höhepunkt seiner territorialen Ausdehnung, doch auch ein Gebilde, das innerlich erschöpft und von Machtkämpfen zerrissen war. Schon wenige Jahre nach seinem Tod begann der rapide Niedergang, der schließlich im Untergang Ninives 612 vor Christus endete. Ashurbanipals Erbe ist daher zwiespältig. Er gilt als der Inbegriff des assyrischen Herrscherideals, gelehrt, mächtig und furchteinflößend, aber auch als Symbol für die Überdehnung imperialer Macht. Ohne seine Bibliothek jedoch wüssten wir heute weit weniger über die Welt Mesopotamiens, und ohne seine Feldzüge hätte das Assyrische Reich vielleicht schon zu seinen Lebzeiten an Einfluss verloren. Seine Regierungszeit markiert den letzten großen Glanzmoment, bevor die assyrische Weltbühne für immer verlassen musste. Niedergang. Der Niedergang des Neuassyrischen Reiches setzte unmittelbar nach dem Tod Ashurbanipals um 627 vor Christus ein und verlief in einem erstaunlich schnellen Tempo, wenn man bedenkt, dass Assyrien zu diesem Zeitpunkt noch als unangefochtene Großmacht galt. Der entscheidende Auslöser war die unsichere Thronfolge. Ashurbanipal hatte zwar mehrere Söhne, doch es scheint, dass er zu Lebzeiten keine klare Nachfolgeregelung traf oder diese nicht durchsetzen konnte. Das führte zu einem erbitterten Machtkampf innerhalb der königlichen Familie und unter den führenden Militärs, der das Reich politisch lähmte. In den Jahren nach seinem Tod wechselten die Könige in rascher Folge. Quellen aus dieser Zeit sind spärlich und oft fragmentarisch, doch es ist sicher, dass es zu mehreren Thronstreitigkeiten kam, bei denen rivalisierende Prinzen und Generäle um die Macht kämpften. Diese inneren Konflikte schwächten die zentrale Verwaltung, die bis dahin den riesigen Staatsapparat Assyriens zusammengehalten hatte. Provinzen, die bislang fest unter Kontrolle standen, nutzten die Gelegenheit, um sich von der assyrischen Oberherrschaft zu lösen oder zumindest die Tributzahlungen einzustellen. Gleichzeitig formierten sich neue äußere Bedrohungen. Besonders gefährlich waren die Meder im Nordosten, ein aufstrebendes iranisches Volk, das in den Jahrzehnten zuvor zu einer ernstzunehmenden Militärmacht geworden war. Unter König Kyaxares modernisierten die Meder ihre Armee und begannen systematisch assyrische Grenzgebiete anzugreifen. Im Süden erstarkte Babylonien unter Nabopolassar, einem charismatischen Anführer, der 626 vor Christus einen erfolgreichen Aufstand gegen die assyrische Herrschaft führte. Babylon wurde rasch zum Zentrum des anti-AS-syrischen Widerstands und fand in den Medern einen natürlichen Verbündeten. Die Allianz zwischen Medern und Babyloniern stellte eine strategische Katastrophe für Assyrien dar. Während in früheren Jahrhunderten äußere Feinde oft isoliert agierten und einzeln besiegt werden konnten, war diese neue Koalition in der Lage, koordinierte Angriffe auf mehrere Fronten durchzuführen. Ab etwa 616 vor Christus erlitten die Assyrer eine Serie schwerer Niederlagen. Wichtige Städte in Mesopotamien und im assyrischen Kernland fielen und selbst befestigte Garnisonsorte konnten dem Ansturm nicht standhalten. Ein weiterer Faktor, der den Niedergang beschleunigte, war die Erschöpfung des Reiches durch jahrzehntelange Dauerkriege. Ashurbanipal und seine Vorgänger hatten das Reich zwar bis an seine territorialen Grenzen ausgedehnt, doch die ständige Kriegsführung hatte enorme Ressourcen verschlungen. Viele eroberte Gebiete waren wirtschaftlich ausgeblutet und das komplizierte Provinzsystem funktionierte nur mit einer starken Zentralmacht. Genau diese war nun durch die Thronstreitigkeiten handlungsunfähig. Auch psychologisch hatte das Reich an Strahlkraft verloren. Die Propaganda der assyrischen Könige hatte jahrhundertelang das Bild einer unbesiegbaren Militärmacht gepflegt. Doch die Serie von Niederlagen und die Untätigkeit in der Hauptstadt erschütterten diesen Mythos. Vasallenstaaten wie Ur-Artu, Juda oder verschiedene aramäische Fürstentümer im Westen nutzten die Gelegenheit zur Loslösung oder wechselten offen die Seiten. So war der Niedergang Assyriens nicht das Ergebnis einer einzigen großen Niederlage, sondern das Zusammenspiel von inneren Machtkämpfen, außenpolitischen Bedrohungen und einer strukturellen Überdehnung des Reiches. Bis 614 vor Christus standen die Feinde vor den Toren der assyrischen Hauptstädte und das, was noch vor wenigen Jahrzehnten als unerschütterliches Imperium gegolten hatte, befand sich im freien Fall. Dieser Prozess kulminierte zwei Jahre später in der Zerstörung Ninives, dem dramatischen Schlusspunkt einer Macht, die fast drei Jahrhunderte lang den vorderen Orient dominiert hatte. Fall Ninives. Der Fall Ninives im Jahr 612 vor Christus gilt als eines der dramatischsten Ereignisse der altorientalischen Geschichte. Ein plötzlicher und brutaler Zusammenbruch, der das Ende eines Reiches besiegelte, das über Jahrhunderte hinweg als unbesiegbar gegolten hatte. Die assyrische Hauptstadt Ninive, am Ostufer des Tigris gelegen, war nicht nur ein politisches Zentrum, sondern auch ein Symbol imperialer Macht und kultureller Pracht. Unter Königen wie Sennacherib und Ashurbanipal hatte sich die Stadt zu einer der größten und prächtigsten Metropolen ihrer Zeit entwickelt. Mächtige Paläste mit reich verzierten Reliefs, monumentale Tempelanlagen, weitläufige Gärten und, weltberühmt, die Bibliothek Ashurbanipals, die Tausende von Keilschrifttafeln aus allen Wissensbereichen der mesopotamischen Kultur beherbergte. Doch hinter dieser glanzvollen Fassade war das Fundament des Reiches bereits seit Jahren erodiert. Nach Ashurbanipals Tod hatten Thronstreitigkeiten, wirtschaftliche Erschöpfung und die Abspaltung wichtiger Provinzen Assyriens erheblich geschwächt. Gleichzeitig hatten sich zwei mächtige Gegner zusammengeschlossen, die Meder unter König Kyaxares und die Babylonier unter König Nabopolassar. Diese Allianz war militärisch wie strategisch schlagkräftig und entschlossen, die assyrische Vorherrschaft endgültig zu beenden. Die Belagerung Ninives begann im Sommer 612 vor Christus und dauerte mehrere Monate. Zeitgenössische Berichte sind selten und oft von Propaganda geprägt, doch aus späteren babylonischen Chroniken und archäologischen Befunden geht hervor, dass die Angreifer die Stadt systematisch einkreisten und die Versorgung abschnitten. Ninive war durch gewaltige Mauern, tiefe Gräben und den Tigris als natürliche Barriere geschützt, und die Verteidiger leisteten erbitterten Widerstand. Doch vermutlich führten schwere Regenfälle zu einer Überschwemmung des Flussufers, was Teile der Stadtmauer unterspülte und eine entscheidende Bresche schlug. Ein Ereignis, das bereits im biblischen Buch Nahum poetisch angedeutet wird. Als die Koalitionstruppen in die Stadt eindrangen, folgte ein Gemetzel, das selbst in einer von Gewalt geprägten Epoche Schrecken erregte. Paläste wurden geplündert, die Oberschicht massakriert oder verschleppt, und große Teile der Stadt gingen in Flammen auf. Die Zerstörung war so vollständig, dass Ninive jahrhundertelang in Vergessenheit geriet, bis europäische Archäologen im 19. Jahrhundert ihre Ruinen wiederentdeckten. Mit dem Fall Ninives endete das Neuassyrische Reich faktisch. Zwar leisteten einige assyrische Reste unter dem General Assur-Ubalit zwei noch Widerstand in Harran und anderen Städten, doch ohne die Hauptstadt, ohne zentrale Verwaltung und ohne das militärische Rückgrat war das Reich nicht mehr lebensfähig. Innerhalb weniger Jahre verschwanden die Assyrer als politische Großmacht völlig von der Bühne des vorderen Orients und ihre ehemaligen Gebiete wurden zwischen Babyloniern, Medern und anderen Regionalmächten aufgeteilt. Die symbolische Bedeutung dieses Ereignisses war enorm. Für die Gegner Assyriens war der Sturz Ninives ein göttliches Strafgericht für die jahrhundertelange brutale Eroberungspolitik der Assyrer. Für Historiker markiert er den endgültigen Übergang der Vorherrschaft im Nahen Osten von den Assyrern zu den Neubabyloniern. Gleichzeitig bedeutete der Verlust der Bibliothek von Ninive eine kulturelle Katastrophe. Auch wenn ein Teil der Keilschrifttafeln durch das Feuer der Zerstörung gebrannt und damit für die Nachwelt konserviert wurde. So steht der Fall Ninives in der Weltgeschichte nicht nur für das Ende eines Imperiums, sondern auch für den abrupten Kollaps einer Zivilisation, deren militärische und administrative Leistungen Jahrhunderte prägt und deren Untergang ebenso spektakulär wie unumkehrbar war. Assyrer unter Fremdherrschaft. Nach dem Fall Ninives und dem endgültigen militärischen Zusammenbruch des Neuassyrischen Reiches verschwanden die Assyrer nicht einfach von der historischen Bühne, auch wenn ihre politische Macht ausgelöscht war. Sie überlebten als Volk, als kulturelle Gemeinschaft und als Träger einer jahrtausendealten Tradition. Doch die folgenden Jahrhunderte waren geprägt von einer ununterbrochenen Abfolge fremder Herrschaften, die das Land und seine Bewohner tief veränderten, ohne sie völlig ihrer Identität zu berauben. Zunächst fiel das Kernland Assyriens unter die Kontrolle des Neubabylonischen Reiches. Die Babylonier übernahmen viele der administrativen Strukturen und stützten sich auf lokale Eliten. Doch das alte Zentrum um Städte wie Assur, Kalchu und Ninive hatte seine politische Bedeutung verloren. Bereits 539 vor Christus wurden die Babylonier selbst von den Persern besiegt und unter dem Achämenidenreich wurde das Gebiet als Teil der Satrapie Atura in ein riesiges Imperium eingegliedert. Die Perser praktizierten eine vergleichsweise tolerante Herrschaft, die den lokalen Bevölkerungen ihre Religionen und Bräuche ließ. Dennoch wurde die aramäische Sprache, die bereits in den letzten assyrischen Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen hatte, endgültig zur Lingua Franca, ein Zeichen für den fortschreitenden kulturellen Wandel. Mit dem Eroberungszug Alexanders des Großen im 4. Jahrhundert vor Christus begann eine neue Epoche. Das assyrische Kernland wurde Teil des hellenistischen Seleukidenreiches. Griechische Kultur, Verwaltung und Städtebau prägten nun das Land. Und in urbanen Zentren kam es zu einer intensiven Durchmischung von assyrischen Traditionen und hellenistischen Einflüssen. Dennoch hielten viele ländliche Gemeinden an ihrer alten Religion und Sprache fest, sodass eine Form kultureller Kontinuität über die Jahrhunderte bestehen blieb. Ab dem 1. Jahrhundert vor Christus geriet die Region unter die Herrschaft des expandierenden Römischen Reiches, vor allem in seiner östlichen Provinzverwaltung. Rom sah das Gebiet vor allem als strategischen Puffer im ständigen Ringen mit dem Partherreich. Die Parther und später die Sassaniden, die Persien erneut vereinigten, kontrollierten weite Teile Mesopotamiens und brachten das assyrische Kernland in eine wechselvolle Grenzlage, in der Machtwechsel und Kriegszüge häufig waren. Während dieser Jahrhunderte wandelte sich auch die Religion der Assyrer grundlegend. Ab dem 1. Jahrhundert nach Christus breitete sich das Christentum in der Region aus, und schon bald entwickelte sich die Kirche des Ostens, oft als nestorianisch bezeichnet, zu einem zentralen Bestandteil der assyrischen Identität. Diese neue Glaubensgemeinschaft wurde zu einem wichtigen kulturellen Bindeglied, das die Assyrer auch unter wechselnden Herrschaften zusammenhielt. In der Spätantike übernahmen schließlich die Byzantiner Teile des ehemaligen assyrischen Gebiets, vor allem in den westlichen Regionen Mesopotamiens. Doch auch sie konnten die Region nicht dauerhaft kontrollieren, da sie immer wieder in Konflikte mit den Sassaniden verwickelt waren. Für die Assyrer bedeutete diese Zeit eine ständige Anpassung an neue Herrscher, Perser, Griechen, Römer, Byzantiner, während ihre dörflichen Strukturen ihre Sprache nun in Form des Syrischen, einer aramäischen Schriftsprache, und ihre christliche Religion zur Basis ihrer kollektiven Identität wurden. So überlebten die Assyrer trotz Jahrhunderten der Fremdherrschaft als klar erkennbare Gemeinschaft. Sie waren kein Reich mehr, keine politische Macht, aber sie blieben ein Volk, das in der Lage war, seine Kultur, Sprache und Traditionen inmitten eines sich ständig wandelnden geopolitischen Umfelds zu bewahren. Dieses Durchhaltevermögen sollte sich auch in den folgenden Jahrtausenden bis in die Neuzeit hinein als bemerkenswert widerstandsfähig erweisen. Assyrische Gemeinschaft heute. Die assyrische Gemeinschaft der Gegenwart ist das Ergebnis einer über 3000-jährigen Geschichte, die von imperialer Größe, Untergang, Fremdherrschaft und immer wiederkehrender Anpassungsfähigkeit geprägt ist. Heute existiert kein assyrischer Staat mehr. Doch das Volk lebt weiter, verstreut in verschiedenen Ländern des Nahen Ostens und in einer großen Diaspora, die sich über alle Kontinente erstreckt. Die größten historischen Siedlungsgebiete der Assyrer liegen im Nordirak, im Nordosten Syriens, im Nordwesten des Iran und im Südosten der Türkei. Diese Regionen entsprechen weitgehend den alten Kernlanden des Assyrerreiches, wenngleich die Bevölkerungsanteile dort in den letzten Jahrhunderten stark zurückgegangen sind. Ein zentrales Merkmal der modernen assyrischen Identität ist die Sprache. Das klassische Akkadisch der antiken Großreiche ist längst ausgestorben, doch die Assyrer sprechen bis heute verschiedene Dialekte des Neuaramäischen, einer direkten Weiterentwicklung des Aramäischen, das schon in der Spätzeit des alten Assyrien zur Verwaltungssprache geworden war. Diese Sprache ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern ein kulturelles Erbe, das in der Liturgie der assyrischen Kirchen, in Liedern, Gedichten und Erzählungen weiterlebt. Die Religion spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Die Mehrheit der heutigen Assyrer gehört christlichen Glaubensgemeinschaften an, vor allem der assyrischen Kirche des Ostens, der chaldäisch-katholischen Kirche und der syrisch-orthodoxen Kirche. Diese Kirchen blicken auf eine ununterbrochene Tradition zurück, die bis in die ersten Jahrhunderte nach Christus reicht und sind oft Träger kultureller Bildung und Identität. Klöster, Kirchen und Schulen sind nicht nur religiöse Zentren, sondern auch Orte, an denen Sprache, Geschichte und Bräuche gepflegt werden. Die jüngere Geschichte der Assyrer ist jedoch von schweren Rückschlägen geprägt. Während des Ersten Weltkriegs erlebte die Gemeinschaft im Osmanischen Reich den sogenannten Saifo, ein Massaker und Vertreibungswelle, bei der Hunderttausende Assyrer getötet oder aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Auch im 20. und 21. Jahrhundert sahen sich viele Assyrer Diskriminierung, Vertreibung und Gewalt ausgesetzt, etwa unter den Regimen im Irak oder während der Angriffe des sogenannten Islamischen Staates ab 2014. Diese Konflikte führten zu einer massiven Auswanderung, so dass heute ein erheblicher Teil der assyrischen Bevölkerung in Ländern wie den USA, Schweden, Deutschland, Australien und Kanada lebt. In der Diaspora stehen die Assyrer vor der Herausforderung, ihre Identität zu bewahren und gleichzeitig in neue Gesellschaften integriert zu sein. Kulturelle Vereine, Sprachschulen, Folkloregruppen und kirchliche Gemeinden spielen hier eine entscheidende Rolle. Moderne Medien, von Satellitenfernsehen bis zu Social-Media-Plattformen, tragen dazu bei, dass auch weit voneinander entfernte Gemeinschaften miteinander in Verbindung bleiben. Trotz der schwierigen Lage und der Zerstreuung ist das Bewusstsein für die eigene Geschichte unter Assyrern sehr stark ausgeprägt. Die Erinnerung an die antiken Reiche, an Könige wie Ashurbanipal oder Sargon II., ist Teil des kollektiven Selbstverständnisses. Diese Vergangenheit wird nicht nur als historisches Erbe betrachtet, sondern auch als Quelle von Stolz und Motivation, die eigene Kultur in einer globalisierten Welt zu behaupten. So sind die Assyrer heute ein Volk ohne eigenen Staat, aber mit einer bemerkenswert beständigen kulturellen Identität. Ihre Geschichte ist ein seltenes Beispiel dafür, wie eine Gemeinschaft trotz Jahrtausenden ohne politische Unabhängigkeit ihre Sprache, Religion und ein Bewusstsein für die eigene Herkunft bewahren konnte und wie sie diese Traditionen auch in der Zerstreuung lebendig hält –